Vor ein paar Jahren, als ich noch in Friedensau war, also Friedensau, der Laszlo Szabo, er ist ein Dozent in Friedensau und er leitet ein Projekt, wo er Studenten mit nach Afrika nimmt. Die fliegen da fast jedes Jahr, manchmal mit Studenten, manchmal kommen auch da andere Leute, Ärzte und Lehrer. Und die fliegen dann nach Afrika, in Tansania. Da hat er so einen Ort. Warst du schon mal da, Verena? Hast du schon da gewesen? Ah, okay. Ja, die Studenten dürfen auch mitkommen, nicht nur die Theologie studieren. Und da entwickelt er, also da treibt er verschiedene Projekte in den Dörfern dort. Und da war ich dann, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, der Völkerstamm dort heißt Maasai. Ziemlich bekannt. Und da war ich dann in einem Dorf, aber das Dorf war eigentlich mitten im Nirgendwo. Die hatten da keinen Strom, kein Leitungswasser eigentlich, die hatten nichts, was wir kennen. Und die wohnten da einfach Mitte in der Savanne und ja, es war ziemlich. Also das kenne ich, also nicht das bestimmt, aber zum Beispiel, ich komme aus Brasilien, da haben wir auch indigene Völker, die wohnen aber dann mitten im Wald, da ist zwar eine Savanne, aber das war alles anders für mich. Die wohnen in so Häuser, die aus, ich glaube auf Deutsch heißt das Lehm? Ja genau, Lehmhäuser, die haben da gewohnt, ohne Strom, ohne Wasser, ohne nichts. Und die waren alle Hirten von Beruf. Die hatten da Böcke und das haben sie von Beruf gemacht. Und jetzt komme ich in dieses Dorf und als Theologe, als Pastor musste ich da eine Evangelisationsreihe halten. Und zwar jeden Abend für 10 Tage. Die hatten schon eine Gemeinde, die wurde dann gebaut vom Projekt und da waren wir da. Und ich musste dann eine Evangelisationsreihe halten. Dann war die Frage für mich jetzt, was soll ich hier sagen? Alles, was ich kenne, also ich komme zwar aus Brasilien und ich weiß, dass manche denken, dass Brasilien ein riesiger Wald ist. Das stimmt nicht. Also im Norden schon, da ist Amazonas. Aber ich komme dann auch aus dem Süden. Wir haben auch größere Städte und sogar größer als hier in Deutschland. Und ich bin in einer Stadt geboren. Ich wurde in einer Stadt geboren und ich kannte das alles nicht. Und jetzt komme ich in dieses Dorf zu diesen Leuten da und ich dachte, ja, also welche Geschichten soll ich dir hier dann erzählen? Ich werde da von Autos und von Handys und von Sachen, die ich kenne, sprechen. Die kennt es aber nicht. Also einige von denen hatten schon Handys, aber das war ziemlich seltsam, weil ja, sie mitten im Nirgendwo wohnen. Autos haben sie ab und zu gesehen, das war alles zu fremd. Und ich dachte, jetzt an einem Abend muss ich über Jesus sprechen, über Jesus erzählen. Wie soll ich das schaffen? Also, wie mache ich das? Da müsste ich mir überlegen, was ich da mache. Und dann an dem Abend, wo es um Jesus ging, dann kam ich zu der Gemeinde und ich habe da eine Frage gestellt. Da waren ganz viele Kinder in der Gemeinde. Ich glaube, die meisten Besucher waren ja Kinder. Dann habe ich ihnen gefragt, also Leute, stellt euch mal vor, ich möchte jetzt Maasai werden, wie ihr. Was müsste ich tun, um Maasai richtig zu werden? Die haben nicht geantwortet, haben einfach geguckt und zugehört. Und ich sagte dann, das war mein erster Vorschlag. Also, wir sehen schon, dass ich hier andere Klamotten trage als ihr. Also, die hatten da diese bekannte, also das ist von verschiedenen Ländern bestimmt, aber das kennen wir auch aus Afrika irgendwie, diese farbige Klamotten, Gewänder, die sie immer trugen. Ja, und ich dachte, also ich stelle euch vor, ich gehe morgen in den Maasai-Markt und kauft mir solche tolle Gewänder. Und dann morgen Abend, wenn ich zur Gemeinde komme, trage ich solche prächtige farbige Gewänder, also ein prächtigen Farbengewand. Und dann sehe ich euch aus, also wie ihr aus. Dann habe ich gefragt, bin ich da Maasai geworden? Die Kinder, die waren mehr als bereit zu sagen, ja, ja, ja. Ich sagte aber, nein, noch nicht. Es fehlt noch was. Also ich würde immer noch dastehen, obwohl mit Klamotten, aber ich kann eure Sprache nicht sprechen. Ich brauche immer einen Dolmetscher. Ich habe immer auf Englisch geredet. Und da war ein Dolmetscher dabei. Und dann, er musste immer ins Maasai übersetzen. Das ist auch ihre Sprache. Und ich sagte, ich müsste, um richtig Maasai zu werden, wie ihr, muss ich auch eure Sprache kennen, also können. Und ich sagte, dann machen wir so, ich bleibe dann hier. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie schwierig die Sprache ist, ob es auch wie Deutsch ist, aber sagen wir, ich bleibe hier 2 Jahre, um eure Sprache zu lernen. Und dann in 2 Jahren komme ich wieder zur Gemeinde und diesmal bin ich in Maasai-Klamotten, also da habe ich einen Maasai-Gewand und dann kann ich auch Maasai sprechen und ich werde keinen Dolmetscher mehr brauchen. Und dann kann ich euch direkt ansprechen und ihr werdet mich verstehen. Ich werde auch euch verstehen können, ohne Dolmetscher. Dann habe ich gefragt, bin ich Maasai geworden? Die Kinder schon wieder, ja, bist du Maasai geworden? Ja, du bist Maasai geworden. Und ich sagte selber, nein, da fehlt noch was. Und es gibt noch mehr. Also wenn man in ein anderes Land umzieht, also das war das Beispiel für mich, es geht nicht nur um die Sprache, es geht um die Kultur, es gibt, das wird vom Jobcenter angeboten, Integrationskurs. Es geht um diese Integration in die Kultur. Und es geht nicht nur um die Sprache. Man muss ja richtig lernen, wie man dort ist. Also natürlich kriege ich nicht die Zutaten, die ich brauche, um brasilianische Gerichte vorzubereiten hier. Und dann muss ich ein bisschen ändern. Das habe ich schon gemacht. Nach 6 Jahren in Deutschland habe ich ein bisschen mehr gelernt. Also nicht ganz, aber was ich heute esse, ist nicht das, was ich vor 10 Jahren gegessen habe in Brasilien. Aber da muss man sich noch ein bisschen anpassen. Und dann sagte ich, also sagen wir, 2 Jahre ist nicht genug. Ich kann zwar eure Sprache sprechen, aber ich bleibe da dann noch 10 Jahre. Also insgesamt 10 Jahre. Dann werde ich richtig in einem, also die Dörfer, wo sie wohnten, die nennt man Bomas, also eine Boma, mit diesen Lehmhäusern. Ja? Und das ist richtig mitten in der Savanne, da sind keine Straßen und da kommen manchmal die Tiere, die Wildtiere und die bauen dann so Zäune um die Bomas herum, sodass die Tiere nicht da reinwandern. Aber ich sagte, dann bleibe ich hier und lerne das richtig, wie das alles macht. Den Beruf von Hirte lerne ich auch. Und ich fand es immer super, weil die keinen Strom hatten. Aber die Kinder, die kamen in der Nacht, in der Dunkelheit zur Gemeinde. Und die konnten einfach in der Dunkelheit laufen, als ob es Tag wäre. Und ich dachte, wie schafft man das denn? Also die sind natürlich daran gewöhnt und die wissen, wie das geht. Aber ich meinte dann, also ich bleibe dann 10 Jahre und ich lerne das alles. Wie man die Böcke züchtet und es geht manchmal um Melken und nicht nur das, wie sie mit dem Leben umgehen. Und dann in 10 Jahren komme ich wieder. Dann bin ich richtig, dann bin ich richtig Maasai geworden, oder? Ich kann jetzt, so, ich bin als Maasai begleitet. Und ich kann eure Sprache sprechen und ich kenne auch eure Bräuche, ich kann das alles. Bin ich Maasai geworden? Und jetzt dachte ich, ja, richtig, ja, jetzt bist du Maasai geworden. Die Kinder sagten schon ja, aber der Gemeindeälteste hat angefangen zu lachen. Und er hat dann etwas geantwortet. Und der Dolmetscher hat dann auch gelacht. Und ich fragte, was sagt ihr? Er sagte, nein, du bist noch nicht Maasai geworden. Um Maasai richtig werden zu können, musst du schwarz werden. Und da sagte ich, ja, das kann ich leider nicht. Ja, also, das wäre, dann habe ich mir gedacht, also das kennen Sie nicht, aber ihr merkt, wie problematisch wäre, wenn wir das auch sagen würden hier in Europa. Das geht nicht. Aber die kennen das nicht. Die sind einfach, die haben diese rassistischen Hintergrund haben sie einfach nicht miterlebt.
Und ich sagte, ich wollte auch nicht eingehen und sagen, ihr seid alle Rassisten, aber nee. Es geht einfach darum, ich wollte über Jesus sprechen und ich hatte genau den Punkt erreicht, den ich erreichen wollte. Und ich sagte ihm, also ich kann zwar nicht schwarz werden, es wird immer etwas fehlen, aber ich möchte euch jemanden vorstellen, der das gemacht hat. Also nicht, dass er schwarz geworden ist, ich weiß nicht, was für eine Hautfarbe Jesus da hatte, aber er ist in jedem Detail gleich wie uns geworden. An dieser Stelle möchte ich euch dazu einladen, eure Bibeln beim Philipperbrief, Kapitel 2, aufzuschlagen. Wir werden hier ein paar Verse lesen, genau dazu, genau zu diesem Ereignis, diesem Höhepunkt in der Menschengeschichte. Aber bevor wir da lesen, möchte ich ein bisschen vom Kontext her sagen. Also der Philipperbrief wurde für die Christen an der Stadt Philippi geschrieben. Und Philippi war eine sehr wohlhabende Stadt in Kleinasien. Also Kleinasien war ein Bereich, vielleicht außer Italien im Römischen Reich, die reichste Region im Römischen Reich, außer Italien. Und Philippi war eine sehr wohlhabende Stadt. Die hatten da eine Militärkolonie, die waren eine Militärkolonie vom Römischen Reich. Das heißt, die hatten ein höheres Status als andere Städte. Und viele von denen, die dort in dieser Stadt wohnten, die waren eigentlich römische Bürger. Und jeder wollte damals im Römischen Reich, also die Ausländer, die wollten alle römische Bürger werden, weil die haben besondere Rechte. Und in dieser Stadt waren viele römische Bürger. Und nicht nur das, die Stadt war auch in einer wichtigen, lag auch auf einer wichtigen Handelsroute im Römischen Reich. Das war, also ist, damals war es bekannt als das Tor zum Nahen Osten, so wichtig es war. Also es war eine sehr stolze Stadt, eine sehr wichtige Stadt. Und dort entstand auch die erste christliche Gemeinde Europas. Also es ist schon wichtig für diese Stadt. Aber jetzt zu dieser stolzen Stadt kommt Paulus, aber mit einer bescheidenen Botschaft. Und wenn wir Kapitel 2 anfangen zu lesen, wir werden nicht die ersten Verse lesen, aber das könnt ihr nachher machen, nachträglich machen. Da geht es um eine Ermahnung, wie Christen sich gegenseitig behandeln sollten. Und er sagt zum Beispiel, nicht aus Eigennutz oder eitler Rundsucht sollten wir Christen handeln, sondern wir sollten den anderen höher achten als uns selbst. Das sagte ich, glaube ich, in Vers 3. Und um seinen Punkt zu treffen, hat Paulus hier genau das richtige Beispiel. Und dann lesen wir jetzt auch ab Vers 5. Er schreibt hier, habt diese Gesinnungen euch, die auch in Christus Jesus war, die er in Gestalt Gottes war und es nicht von der Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. So, hier ist Paulus gerade dabei, darüber zu sprechen, was ich zu den Massaien sagen wollte. Und in diesem, also Vers 5 bis 8, spricht er über die Erniedrigung Jesu. Und da haben wir, also diese Worte gelesen, also er machte sich selbst zu nichts. Oder er nahm Knechtsgestalt an, also von der Gestalt nach, wie ein Mensch gefunden wurde. Erniedrigte er sich selbst. Aber dann Vers 9 kommt ein zweites Stück, aber da ist jetzt, also hier finden wir das Gegenteil. Also nicht mehr über Erniedrigung, sondern über Erhöhung. Und Vers 9 lesen wir dann vor, also ich lese dann vor, darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen. So merkt ihr hier den Unterschied. Erstmal wurde er erniedrigt und jetzt wird er erhoben. Er wurde nicht nur erhoben, er bekommt jetzt einen Namen, der über jeden Namen ist. Vers 10, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Christus Jesus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, wie gesagt, in diesem Abschnitt, da sehen wir diese zwei Abschnitte. Und ich möchte das so sagen. Von Vers 5 bis 8, wo es um die Erniedrigung geht, da lesen wir über die Aktion Jesus, was Jesus selber macht. So wird gesagt zum Beispiel, dass er sich selbst erniedrigte. Also das machte er selbst, da ist er aktiv. Aber in den darauf folgenden Versen, ab Vers 9, da ist er passiv. Er macht es nicht mehr, sondern es wird zu ihm gemacht. Und das ist dann die Konsequenz, das ist dann die Folge davon, von dem, was er in den vorigen Versen gemacht hat. Dann lesen wir hier, dass Jesus erstmal im ersten Stück, also von Verse 5 bis 8, er erniedrigt sich selbst, das ist seine Aktion. Und als Reaktion in den folgenden Versen wird er von Gott erhoben. Das lesen wir jetzt im Text. Aber es ist ja ein bisschen komisch, dass um erhoben zu sein, muss man erniedrigt werden. Also muss man sich selber erniedrigen. Aber für uns, wir sind alle mit der Bibel vertraut, mit den Geschichten der Bibel vertraut, das sollte uns kein Wunder sein, weil es scheint eigentlich, dass um etwas zu erreichen, muss man in die Gegenrichtung gehen. Das ist eher so ein Muster in der Bibel. So sagt Jesus zum Beispiel, wer groß sein möchte, muss klein sein. Also wer der Erste sein möchte, muss der Letzte sein. Und wer das sein Leben behalten möchte, muss bereit sein zum Sterben. Und jetzt sprechen wir über Erniedrigung und Erhöhung. Aber der Schlüssel zum Verständnis dieses Textes, was das alles hier bedeutet, ist es eigentlich, das müssen wir erstmal verstehen, dass Jesus, er hat nicht versucht, Ehre zu erlangen. Also das wollen wir alle als Menschen, ja? Also irgendwie da unten in unserem Herzen, also wir sind ja Christen, wir sagen, wir sind ein bisschen anders, aber das gehört ja zur Menschlichkeit. Wir wollen Geld und wir wollen Ruhm und Ehre. Und so sehen wir jetzt in der Bibel, dass wer Ehre haben möchte, oder das geschieht mindestens zu Jesus, mit Jesus, wer Ehre haben möchte, muss sich erstmal erniedrigen. Aber das Besondere bei Jesus ist, dass er das nicht brauchte. Er brauchte keine Ehre. Er hatte das alles schon im Himmel. Er wollte keine Ehre oder Ruhm, als er zu uns kam. Er genoss diese Position schon vom Anfang an im Himmel. Er existierte bereits in der Gestalt Gottes. Er wurde schon ständig angebetet von den Engeln, von den ungefallenen Geschöpfen. Er war schon da, er brauchte das alles nicht. Er hat es nicht gesucht. Aber trotzdem sehen wir, dass er auf seine erhabene Position im Himmel verzichtet und sich für die Erniedrigung entscheidet. Und es ist für uns Menschen nicht so einfach, das zu verstehen, weil wir wollen eigentlich in die andere Richtung. Wir fangen an, indem wir keine Bedeutung haben, indem wir keine Ehre haben, und dann suchen wir das, weil das uns gut tut. Aber Jesus macht das auch, aber umgekehrt. Ich hatte vor ein paar Jahren, also da war ich noch auf einer Reise in Polen, da habe ich Auschwitz besucht. Den Namen kennt ihr alle. Ja? Also dieses berühmte Konzentrationslager. Eigentlich war nicht nur ein Konzentrationslager, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt jetzt, also könnte mir vielleicht helfen.
extermination camp.
Also da, wo die Leute hingeschickt wurden, um getötet zu werden. Also,
würde?
Ja, aber Konzentration, es gibt ja auch, egal. Also, diejenigen, die da reingekommen sind, sind nicht mehr herausgekommen. Hinrichtungslager vielleicht, ja.
Ist in Deutschland, also wenn wir in Deutschland Konzentrationslager haben, dann machen wir Land kommen.
Ja, also ja, genau, es geht nur, also auf Englisch gibt es auch das Wort Konzentrationslager, aber dann gibt es noch den Begriff, wo es sagt, es war nicht nur Konzentrationslager, wo man gearbeitet hat, aber wo sie eigentlich hingerichtet wurden. Ja, das ist ja ein grausamer Ort. Ja. Das kann man alles, also ich weiß nicht, ob ihr schon die Möglichkeit gehabt habt, dahin zu gehen. Würde? Was denn? Ich weiß nicht mehr. Extermination Camp. Es gibt Konzentrationslager, aber einige Konzentrationslager waren auch Extermination Lager, also Hinrichtungslager. Also, egal. Tatsache ist, das ist heute ein Museum und es ist ja ein grausamer Ort. Es ist ein Ort, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber es ist ein Ort der Besinnung, wo man viel nachdenkt und überlegt, was wir alle als Menschen taten können, ja? Und ja, die Sachen, die man da alles sieht und merkt, wie eigentlich, wie weit die Sünde uns alle treiben kann, es ist ja furchtbar. Aber da waren wir in einem Gebäude, in einem Museum. Und da waren viele Schaukästen im Gebäude drin. Mit verschiedenen Gegenständen oder Unterlagen. Aber ein Stück Papier ist mir dann aufgefallen. Ich habe da reingeguckt und konnte ein bisschen lesen. Da stand oben Häftlingspersonenkarten. Das waren diese Formulare, die ausgefüllt wurden, als die Insassen, also als die Leute da reinkamen. Die haben da ausgefüllt. Und da waren verschiedene Felder. Also Name und Adresse und ja, Nationalität. Aber ein bestimmter Begriff gibt es heute nicht mehr, zum Glück. Aber das war so schrecklich und der Begriff war Rasse. Also nicht nur Nationalität, aber auch Rasse. Vielleicht Rasse man gehört. Was für ein trauriges Wort, wenn für Menschen angewendet. Ja, wir sprechen von Rassen, von Hunden und von Katzen und von Pferden, aber nicht von Menschen. Es ist ein trauriges Wort, wenn für Menschen angewendet. Wir schaffen diese künstliche Abtrennung zwischen uns, um uns selbst von anderen zu unterscheiden. Und wir sagen, ja, du gehörst hier nicht, du kommst ja aus irgendwo anders und du gehörst hier nicht und du bist hier nicht willkommen. Dem Land ist jetzt besser zu gehören als den anderen. Und so sagen wir. Alles erfunden von unseren Köpfen. Und dann schaffen wir diese Abtrennung. Ich bin selber Staatsbürger zwei verschiedenen Staaten. Ich wurde in Brasilien geboren, ich habe die brasilianische Staatsbürgerschaft, aber weil mein Urgroßvater aus Deutschland 1929 ausgewandert ist nach Brasilien, habe ich auch seine Staatsbürgerschaft als Vermächtnis bekommen, also geerbt. Und als ich noch in Brasilien war, hatte ich schon einen deutschen Reisepass, noch gar noch nicht in Deutschland. Und deswegen habe ich mich auch dann entschieden, ich habe immer diese missionarische Sehnsucht gehabt, im Ausland zu arbeiten, als Prediger, als Pastor. Und ich habe mich dann für Deutschland entschieden, weil ich den deutschen Reisepass hatte. Das wäre für mich viel leichter, hierher zu kommen. Und ich habe dann zum Beispiel, als ich in Friedensau war, weil ich deutsch war, also mindestens auf dem Papier, ich hatte zum Beispiel Recht auf BAföG. BAföG ist diese staatliche Förderung für Studenten, die bekommen ja jeden Monat Geld. Und ohne BAföG, ich weiß nicht, wie ich das geschafft hätte. Also, ja, einen Unterhalt zu kriegen. Ich war da auch mit meiner Frau Und ich brauchte auch kein Visum, um nach Deutschland einzureisen. Meine Frau hat es auch sehr leicht gekriegt, weil sie zu einem Deutschen geheiratet war und jetzt hat sie auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, letztens so vor ein paar Wochen. Also für mich waren da keine rechtlichen Einschränkungen. Aber als ich in Friedensau war, habe ich mit den internationalen Studenten gearbeitet und ich habe gesehen, wie schwer es manchmal sie es hatten. Mit Banken und mit Ausländerbehörden und mit all diesen Sachen, die für die Deutschen manchmal selbstverständlich sind, aber für die Ausländer nicht. Und am Ende musste ich mich dann fragen, was bin ich denn? Wenn ich nur eine Nationalität behalten dürfte, welche würde ich behalten? Ja, natürlich, also bis jetzt in Deutschland ergibt das ja Sinn, dass du dann in Deutsch bleibst. Aber dann hat man diese emotionale Verbindung zum herkömmlichen Land, also zur Heimat. Und ich sage, nee, ich würde nicht auf meine brasilianische Staatsbürgerschaft verzichten. Dann müsste ich mich fragen, ja, je nachdem, wo ich wohne oder was ich vom Leben möchte, welche Nationalität wäre dann vorteilhafter für mich? Welche würde ich dann behalten? Also diese ganze Geschichte, ich wollte nur sagen, Jesus verzichtete auf seine göttliche Gestalt, auf seine königliche Abstammung, alle Vorteile, die er da hatte. Und er wurde Teil unserer Rasse. Er bewohnte freiwillig unser Lager, also unsere Erde. Und das wollte ich mal auch vergleichen, weil hier auch der Kommander ist hier die Sünde und da herrscht der Tod eigentlich wie ein Konzentrationslager. Aber nur, dass Jesus freiwillig sich entschieden hat, hierher zu kommen und unter uns zu wohnen. Er wurde uns gleich und er litt mit uns. Weihnachten nähert sich und da feiern wir genau dieses Ereignis, dieses Geschehen in der Menschengeschichte, dass Jesus uns gleich wurde. Er hat die Nähe zu uns gesucht. Er kam zu uns und hier genau trifft Paulus seine Aussage. Er wollte darüber sprechen, wie wir miteinander umgehen sollten und dann nutzt er Jesus und seine Menschwerdung als Beispiel dafür, wo er sagt, für unsere Welt, die von Abtrennungen und von Machtstreit zerrissen ist, so wie unsere Gemeinde auch, besonders in so einer Zeit wie Corona, wo Geschwister sich streiten über verschiedene Meinungen, und das habe ich selber erlebt, wie das eine Gemeinde kaputt machen kann. Für so eine Welt, zerrissen von Abtrennungen und von Machtstreit, von verschiedenen Meinungen, da kommt Paulus und spricht über Jesus. Und da spricht er über Mitgefühl. Über Knechtsein, über Erniedrigung, über Unterwerfung, weil er uns geliebt hat und die Nähe zu uns gesucht hat. Und zum Schluss möchte ich nochmal auf die Worte des Paulus greifen und das auch als Aufruf an uns. Habt, liebe Geschwister, habt in euch diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war. Amen.